Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 2. Korinther 3, die Verse 13 bis 16. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes die Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Ihr dürft euch gern zum Gebet erheben. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, ja, dass du uns die Gnade geschenkt hast, uns die geistlichen Augen geöffnet hast und uns zu dir gerufen hast. Das ist wirklich Gnade und dafür können wir dankbar sein. Und im gleichen Zuge beten wir jetzt gemeinsam für das Volk Israel, für dein Volk, ja, dass du auch ihnen die Augen öffnest. Nimm ihnen die Decke von den Augen und schenke Gnade. Ja, nimm ihnen das verstockte Herz und ersetze es durch ein fleischernes Herz. Auch beten wir für alle, ja, die noch auf den breiten Weg wandeln, dass du auch da noch rufst, Gnade schenkst und ziehst. Wir wissen, der Feind schläft nicht, er verführt immer mehr und immer dreister und er braucht sich auch nicht mehr zu verstecken, denn so verblendet ist die Menschheit aktuell schon. Ja, Herr, decke alles auf, zeig den Menschen, dass sie verführt sind, öffne die Haustür zu ihrem Herzen, nimm ihnen die Verhärtung von ihrem Herzen und im gleichen Zuge beten wir auch, dass du ihnen aufzeigst, dass du der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Nur du führst zum Vater. Und auch legen wir jetzt die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke dir hin und bitten dich, dass du auch uns jetzt die Herzen öffnest für dein Wort, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes werden. Und ich danke dir jetzt schon für dein kostbares Wort, welches gesprochen wird. Dir sei Ehre, Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören zum heutigen Sonntag aus dem Römerbrief Kapitel 11 die Verse 25 bis 32. Römerbrief Kapitel 11 die Verse 25 bis 32. Es geht ums heutige Thema Israel und die Gemeinde. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, nämlich wie sich das Verhältnis von Israel und Gemeinde darstellt. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, nämlich die Gefahr auch der Überheblichkeit gegenüber dem auserwählten Volk Gottes. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Eben Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen. Israel musste seinen Erlöser, den Messias, verwerfen, damit das Heil zu den Heiden geht, ganz kurz. So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, der Gegenbeweis, Gegengedanke, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen, wenn es dann eines Tages soweit ist. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über aller erbarme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben heute den Text zum Israel-Sonntag. Es gibt ja jedes Jahr, zumindest in den Kirchen ist das so geregelt, einen sogenannten Israel-Sonntag, an dem man in besonderer Weise dieses Thema hat und über das Verhältnis der neutestamentlichen Gemeinde zu Israel nachdenkt. Was Gottes Wort dazu sagt, als Abschnitt aus dem Wort Gottes habe ich den Text gewählt, der in der kirchlichen Predigtreihenordnung für diesen Tag vorgesehen ist, eben Römer 11, 25 bis 32. Wir haben es gerade gelesen und gehört. Es geht also um unser Verhältnis zu Israel, um das Thema Israel und die Gemeinde. Darüber, um Israel, um seine bleibende Erwählung oder auch Verwerfung, gibt es zahlreiche Lehren, darunter viele Spekulationen und Irrtümer. Der Spannungsbogen reicht von einer unbiblischen Distanz und teilweisen Feindseligkeit gegen Israel bis hin zu einem ebenfalls unbiblischen Israel-Fanatismus. Ich sage gleich am Anfang, wir konzentrieren uns auf das Verhältnis von Israel und der Gemeinde. Wir gehen heute nicht der Frage nach des Nahostkonflikts. Das wäre ein Riesenthema, ein großes Fass, von dem ich gar nicht weiß, ob man das ansatzweise in einer Predigt angemessen abhandeln könnte. Und zum Zweiten muss man immer im Hinterkopf die Frage haben, wer ist Israel heute denn wirklich? Dazu kann man Verschwörungstheorien aufstellen, das wollen wir nicht. Wir haben aber zwei ganz klare historische Fakten, die diese Frage sehr virulent, sehr ernst machen, nämlich zum einen natürlich die Tatsache, dass am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus die Assyrer nicht nur die 10 Nordstämme Israels praktisch komplett verschleppt haben, sondern auch wahrscheinlich 90-95% der beiden Südstämme Benjamin und Juda. Und bis heute im Grunde nicht klar ist, wo diese Verschleppten verblieben sind, die ja immerhin mehr als 90% des ursprünglichen Israels, der leiblichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, ausgemacht haben. Also wenn wir fragen, wo ist Israel heute? Wer sind, um es anders zu formulieren, die wahren Juden heute? Die in der Ordnung des alten Bundes leben, das berufene Gottesvolk darstellen. Der Begriff Jude bezeichnet eigentlich mehr die religiöse Dimension. Wenn wir es im Blick aufs Volk sagen wollen, dann wäre Israel der richtige Begriff. Und zum anderen ebenfalls eine historische Tatsache, dass schon seit fast 2000 Jahren, wenn ich es richtig weiß, aus nicht bekannten Gründen die Abstammungslinie geändert wurde. Gott hat die väterliche Abstammungslinie vorgegeben. Wer also einen Vater hat, der in der leiblichen Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs steht, der gehört zum auserwählten Volk. Man hat das vor fast 2000 Jahren geändert und gesagt, wer eine Mutter aus dieser Linie hat. Und da ist die ganz spannende Frage, wie viele von denen, die seit fast 2000 Jahren in mütterlicher Linie als Nachkommen Abrahams gerechnet werden, haben tatsächlich auch einen Vater aus dieser Linie und sind damit nach göttlicher Ordnung diesem Volk zuzurechnen. Zwei Fakten, die ganz große und eine Unzahl an Fragezeichen aufwerfen und wir können es vermutlich gar nicht beantworten. Der lebendige Gott hat einen totalen Überblick, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es gibt noch eine Reihe anderer Aspekte, die dann aber mehr in den Bereich der Spekulation fallen, die lassen wir hier komplett weg. Das heißt aber, diese beiden wichtigen, spannenden Fragen, wer ist Israel heute denn wirklich? Welche Menschen gehören dazu und welche möglicherweise nicht? Und die andere Frage des komplizierten Nahostkonflikts, die lassen wir außen vor. Es geht um das Verhältnis Israel und die Gemeinde. Ich hatte gesagt, der Spannungsbogen reicht von einer unbiblischen Distanz und teilweisen Feindseligkeit gegen Israel bis hin zu einem ebenfalls unbiblischen Israel-Fanatismus. Bei manchen Menschen, die zu dieser zweiten Gruppe gehören, hat man den Eindruck, da dreht sich fast alles nur noch um Israel. Als käme das Heil von der rechten Beziehung zu Israel und nicht aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Mancher lässt sich als Christ sogar zusätzlich beschneiden, um nicht nur Christ, sondern auch Jude zu sein und meint dadurch, ein noch besserer Christ zu werden und dem Herrn noch näher zu sein. Obwohl viele dieser Fehlentwicklungen und Fehlhaltungen haben das Wort Gottes ganz klar gegen sich, auch hier. Das Neue Testament weist solche Gedanken ganz ausdrücklich zurück. Und Paulus warnt etwa im Galaterbrief, wer sich beschneiden lässt, begibt sich damit aus dem neutestamentlichen Raum der Gnade heraus und fällt letztlich wieder unter das Gesetz. Der wird kein besserer Christ, der hört eigentlich, wenn man es ganz scharf sagt, ein Stück weit auf, tatsächlich Christ zu sein. Er stellt sich wieder unter das Gesetz, anstatt ganz und allein auf die Gnade in Jesus Christus zu vertrauen. Zwischen diesen unbiblischen Extremen gilt es, den biblischen Weg und die rechte biblische Haltung zu Israel zu finden. Und gerade die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs sind dafür außerordentlich wichtig und auch klar. Und ich kann es nur noch mal sagen, sie sind zum Teil so klar, dass man fassungslos, man muss wirklich sagen, fassungslos vor der Tatsache stehen muss, dass der eine oder andere Irrtum über Israel überhaupt aufkommen konnte und sich darüber hinaus auch noch lange halten kann, bis in unsere Tage hinein. Zu diesen Irrtümern gehört die sogenannte Ersatztheologie. Diese Lehre behauptet, dass Gott sein Volk Israel endgültig verworfen habe, weil Israel seinen Messias, unseren Herrn Jesus Christus, abgelehnt hat. Die neutestamentliche Gemeinde sei nun komplett an die Stelle Israels getreten und ersetze Israel als Volk Gottes. Israel als eigenständige Größe sei aus den Heilsplänen Gottes ein für allemal endgültig und vollständig verschwunden. Wir müssen sagen, diese Lehre enthält zunächst einige richtige Elemente, auch wenn sie insgesamt falsch ist. Unzweifelhaft hat Israel seinen Messias abgelehnt, historisch verbürgt. Unzweifelhaft hat es sich dadurch den Zorn Gottes zugezogen. Jesus hat das Gleichnis von den Weinbergbesitzern und den ungerechten Pächtern gebraucht, um deutlich zu machen, doch Weinbergbesitzer wird kommen, wenn sie am Schluss den Sohn getötet haben, und wird sie vernichten und unters Gericht stellen. Und seither steht Israel unter dem Gericht Gottes. Da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Und wir sehen es an den Angriffen auf Israel, die verbreitete Feindschaft, teilweise mit regelrechtem Hass auf Israel. Das sind nicht nur Auswirkungen etwa einer israelfeindlichen Stimmung im Islam auf das auserwählte Volk Gottes. Sie sind auch Folge der Tatsache, dass Israel seit 2000 Jahren unter dem Gericht Gottes steht. Und man kann die Geschichte ja zurückblicken über diese 2000 Jahre. Dieses Volk hat durch sehr, sehr viel Not und Elend hindurch müssen. Dem ging es eigentlich nie unangefochten gut. Zu sehen, dass es unter dem Gericht Gottes steht, entbindet allerdings die Täter auf beiden Seiten nicht ihrer Schuld und Verantwortung. Es ist auch ein schwieriges Wechselspiel. Können wir hier auch nicht vertiefen. Richtig ist ebenfalls, dass Gott sein Volk Israel verworfen hat, zum Teil und auf Zeit, und die Gemeinde Jesu als das Volk Gottes des neuen Bundes an seine Stelle getreten ist. Genauso sagt es Galater 3,29, wenn ihr aber des Christus seid, also zu ihm gehört, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Tatsächlich ist die Gemeinde Jesu das geistliche Israel des neuen Bundes, die geistliche Nachkommenschaft Abrahams und Erbe der geistlichen Verheißung. Wir müssen ganz deutlich sagen, der geistlichen, denn irdisch hat ja Israel auch das Land verheißen bekommen. Das gehört hier nicht dazu. Die neutestamentliche Gemeinde hat nicht die Verheißung, in Jerusalem oder sonst irgendwo zu wohnen und dass ihr dieses Land gehört. Das ist eine irdische Verheißung, die nur Israel gilt. Geistlich gilt nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel, macht uns zur geistlichen Nachkommenschaft und zu Erben der Verheißung, sondern eben die Zugehörigkeit zu Jesus. Soweit stimmt das alles, was in der sogenannten Ersatztheologie gelehrt wird. Ganz und gar falsch allerdings und nachweisbar völlig unbiblisch ist die Behauptung, die Verwerfung Israels sei endgültig. Das kann schon allein aufgrund der Treue Gottes unmöglich sein. Darauf kommen wir zum Schluss noch einmal. Und es kann zweitens unmöglich sein, weil wir im Alten Testament eine riesige Fülle an Prophezeiungen für Israel haben, deren Erfüllung noch aussteht. Es ist unmöglich, dass sich Gottes Wort nicht erfüllt, denn was Gott sagt, das geschieht. Es ist unmöglich, dass auch nur eine einzige Prophezeiung des Wortes Gottes nicht erfüllt wird. Und das Alte Testament ist voll von Verheißungen der Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit. Und mehrere dieser Verheißungen ruft Paulus hier in den Versen 26, 27 in Erinnerung. Er zitiert aus Jesaja 59, 20 und Jeremia 31, 33, es wird kommen aus Zion der Erlöser. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, die sie nun seit 2000 Jahren und mehr prägt. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Allein im Buch des Propheten Jesaja finden wir derartige Verheißungen über die endzeitliche Wiederherstellung Israels in fast jedem Kapitel und auf fast jeder Seite. Also als ich vor Jahren das erste Mal so richtig intensiv, das geht schon an die 30 Jahre fast zurück, 25, mit dieser Infragestellung und der Ersatztheologie direkt konfrontiert wurde, und da war ausgerechnet, damals in der Gemeinde hatten wir uns auch stark an der kirchlichen Predigtreihenordnung orientiert, da war ausschließlich die alttestamentliche Predigtreihenordnung dran mit ganz vielen Jesaja-Texten. Und ich habe in dem Zusammenhang nochmal den Propheten Jesaja durchgelesen und habe eigentlich fast bei jeder Seite gedacht, wie kann man eigentlich auf derart absurde Ideen kommen? Gottes Wort sagt es doch ganz klar, ganz eindeutig, ganz anders. Israel bleibt selbstverständlich das auserwählte Volk, auch wenn es im Moment auf die Seite gestellt ist. Aber der Herr wird es wiederherstellen. Er wird sich ihm wieder zuwenden. Paulus kannte diese sogenannte Ersatztheologie. Offensichtlich gab es diese Lehre schon ganz früh in der Gemeinde Jesu. Und in Kapitel 11 stellt er deshalb in Vers 1, selbst diese Frage, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Haben die recht, die das behaupten, die Ersatztheologen? Und er gibt sofort die Antwort, das sei ferne. Ich muss es nicht wiederholen, wie man es da noch trotzdem behaupten kann. Vers 2 betont und wiederholt Paulus das gleich noch einmal. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Und er redet logischerweise, Paulus, hier von der leiblichen Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht von der neutestamentlichen Gemeinde, denn um die geht es hier überhaupt nicht. Paulus verweist vielmehr auf die wichtige Tatsache, dass die Gerichte Gottes nicht der Vernichtung Israels dienen, sondern durch all diese Gerichte hindurch wird, Vers 4, ein Rest übrig bleiben nach der Auswahl der Gnade. In den Versen 17 bis 24 veranschaulicht Paulus das dann am Beispiel des Ölbaums. Es ist, ganz typisch biblisch, ein sehr drastisches Beispiel. Er sagt, um ihres Unglaubens willen wurden die Zweige Israels aus dem Ölbaum herausgerissen. Die wurden nicht abgesägt, da bleibt kein Stumpen übrig, sondern sie wurden komplett ausgerissen und zu Boden geworfen. Und an ihrer Stelle wurden wir durch den Glauben an Jesus als fremde Zweige in den Ölbaum eingepfropft. Aber Paulus betont, wenn sie, nämlich die Israeliten, nicht im Unglauben bleiben, dann werden diese natürlichen Zweige auch wieder in ihren Ölbaum eingepfropft werden. Bis dahin ist das Hindernis der Unglaube. Und das ist jetzt ganz wichtig, gerade jetzt im Blick auf manche Israel-Fanatiker. Manche meinen und lehren, ein jeder, der zu den leiblichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs gehören würde, wäre automatisch dadurch schon gerettet. Auch absoluter Blödsinn. Wir sehen es übrigens allein ganz spontan am Gleichnis des reichen Manns und dem armen Lazarus. Der reiche Mann, dessen Name nicht genannt ist, weil er nicht zu Gott gehört, ist aber ein Sohn des Reiches. Er gehört zu Israel. Aber als er stirbt, kommt er in die Verdammnis und keineswegs in den Himmel. Also einzig und allein schon dieses eine Gleichnis Jesu vom reichen Mann und dem armen Lazarus sagt ganz eindeutig, auch ein Jude, ein Angehöriger des Volkes Israel, wird nicht gerettet, wenn er nicht an Jesus glaubt. Am Glauben an Jesus kommt keiner vorbei. Paulus stellt dazu fest, diesen Weg zu Jesus finden im Zeitalter der Gemeinde allerdings nur wenige aus Israel. Denn Gott hat ihnen einen Geist des Schlafs gegeben, sagt er hier in Römer 11, Vers 8 und in Vers 25, dem ersten Teil unseres Predigtverses. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Dieser Vers 25 ist zugleich ein Schlüsselvers für den ganzen Abschnitt. Er enthält mindestens drei wichtige Aussagen, nämlich erstens, Israel ist verblendet. 2. Korinther 3, 13 bis 16, wir haben die Verse als Lesung gehört, sagt Paulus, sie haben eine Decke vor ihren Herzen. Das meint, wenn sie zum Beispiel das Alte Testament lesen, dann verhindert diese Decke vor ihrem Herzen, dass sie Jesus im Alten Testament erkennen können, obwohl das Alte Testament voll von Jesus ist. Und diese Tatsache kann jeder bezeugen, der Juden das Evangelium verkündet, es kommen nur ganz wenige zum Glauben. Und das ist so seit 2000 Jahren. Aber eines Tages wird sich das ändern, kommen wir noch drauf. Die zweite wichtige Aussage in diesem Wort, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Klare Aussage. Diese Zeit der Blindheit und Verstockung Israels ist eben nicht endgültig, wie die sogenannte Ersatztheologie behauptet. Gottes Wort sagt, die Zeit der Blindheit und Verstockung Israels ist begrenzt. Und er hat genau genannt, bis wie lange sie begrenzt ist, nämlich bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, bis alle, die aus den Völkern vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden, das Heil zu erwerben und zum Glauben gekommen sind. Und dann, wenn dieses Zeitalter der Gemeinde zu Ende ist, dann wird ganz Israel, Zacharia 12, 10 zum Beispiel, gerettet werden, wie es geschrieben steht. An jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird er also den Geist des Schlafs von Israel wegnehmen und den Geist der Gnade über Israel ausgießen. Ezekiel 6, 37 folgende beschreiben das, vor allem Ezekiel 37. Ganz Israel wird dann auf Jesus blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden trauern und wehklagen, weil sie ihren Heiland und Messias verworfen haben. Das sagt uns der Prophet Zacharia. Aber an diesem Tag, wenn es soweit ist, werden sie sich im Glauben ihm zuwenden. Und er wird ihre Sünden wegnehmen, Römer 11, 27, unser Predigttext und die alttestamentlichen Verheißungen dazu. Der Zeitpunkt haben wir gehört, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist die dritte wichtige Aussage in diesem Wort. Die Verstockung Israels dauert so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Wir haben im Neuen Testament mindestens noch drei weitere Worte, die diese Zeit benennen, Lukas 21, 24. Ich nenne sie, weil es so wichtig ist. Die Bibel redet hier ganz klar und ganz strukturiert auch, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Matthäus 24, 14, zum Zeugnis für alle Völker, da sagt Jesus, das ist die sogenannte Endzeitrede, das wird passieren, jenes wird passieren, das ist noch nicht das Ende, das ist erst der Anfang der Wehen. Und dann sagt Jesus, wenn aber das Evangelium verkündet ist zum Zeugnis für alle Völker, wenn also die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird das Ende kommen. Das Ende meint in der Bibel einen Zeitraum, nicht einfach einen Zeitpunkt. Das ist die Zeit der großen Bedrängnis, die Entrückung der Gemeinde, die Wiederkunft unseres Herrn mit der anschließenden Errichtung des tausendjährigen Reiches auf dieser Erde. Das wird kommen, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt wurde, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Diese Abfolge der Ereignisse ist wichtig im Blick auf einen weiteren Irrtum. Es wird von manchen behauptet, auch da staune ich immer wieder, dass der Auftrag der Völkermission an Israel gegeben sei. Wenn wir jetzt aber im Kopf haben, was wir gerade anhand des Wortes Gottes ausgeführt haben, können wir wieder nur mal den Kopf schütteln. Gottes Wort sagt ausdrücklich, wann kommt Israel zum Glauben? Nachdem die Vollzahl der Heiden eingegangen und damit die Zeiten der Heiden erfüllt sind, dann ist die Völkermission abgeschlossen. Und dann kommt Israel erst zum Glauben. Solange es aber noch nicht zum Glauben gekommen ist, kann es unmöglich die Völkermission ausüben. Denn wer noch nicht zu Jesus gehört, kann auch kein Jesus-Missionar sein, völlig ausgeschlossen. Wir sehen, das Neue Testament schließt ausdrücklich aus, dass der Auftrag zur Völkermission an Israel gerichtet sein könnte. Vermutlich verwechseln die Leute Hinweise der Bibel zum tausendjährigen Reich. Aber auch da muss man sagen, wird meines Wissens kein. Erstens ist ein ganz anderer Abschnitt, zeitlicher in der Abfolge der Ereignisse. Und zweitens wird auch da meines Wissens nicht unbedingt ein expliziter missionarischer Auftrag erfüllt, sondern die Leute werden den Rockzipfel eines Mannes aus Israel fassen und sagen, bring mich damit hin. Das heißt, weil Israel jetzt in der Gnade Gottes unter seinem Segen lebt, im Glaubensgehorsam, dem sich eigentlich seit der Berufung Abrahams mehr oder weniger konsequent mit Ausnahmen verweigert hat, dann lebt es in seiner Berufung. Und dann geht ein solcher Segen von Israel aus, dass die Menschen drumherum sagen, das wollen wir auch. Eigentlich wäre das die Berufung Israels schon seit Abraham, Isaak und Jakob gewesen. Es ist die Berufung der Gemeinde, so zu leben. Und es ist kein großes Ruhmesblatt für die Gemeinde, dass sie das so wenig geschafft hat. Aber das wird eines Tages im tausendjährigen Reich sein, aber eben nicht davor. Bis dahin bleibt das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde ein spannungsvolles. Das beschreibt Paulus in Vers 28 und unterscheidet wieder sehr differenziert. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, denn im Evangelium geht es um Jesus, um das Heil, das er vollbracht hat. Und Israel hat seinen Messias Jesus Christus verworfen. Es hat ihn an die Römer ausgeliefert und seine Kreuzigung gefordert. Und es hat danach auch die Gemeinde Jesu aufs Härteste verfolgt. Man muss immer wieder sagen, zunächst einmal ging die Verfolgung der christlichen Gemeinde nicht von den Römern aus, sondern von den Juden. Und auch in den Anfängen der römischen Verfolgung waren meistens Juden die Urheber. Wir sehen das sehr deutlich in der Apostelgeschichte, dass dann, wenn Paulus irgendwo hinkam, die Juden kamen und sich an die römische Obrigkeit gewandt haben und diese gegen Paulus und die christliche Gemeinde aufgehetzt haben. Genauso wie sie es bei der Kreuzigung Jesu auch gemacht haben. Das heißt, sie haben die römischen Herren instrumentalisiert und vor ihren christenfeindlichen Karren gespannt. Sind einfach historische Tatsachen. Deshalb sagt Paulus, nach dem Evangelium sind sie Feinde um euren Willen. Und dann sagt er aber umgekehrt, stellt gegenüber, nach der Auswahl, nämlich der Gnadenwahl Gottes, aber Geliebte um der Väter willen. Gott hat sein Volk, hat sich dieses Volk nun einmal auserwählt. Er hat den Vätern Abraham, Isaak und Jakob das Wort gegeben bezüglich ihrer Nachkommenschaft und diese Gnadenwahl bleibt bestehen. Was Gott den Vätern versprochen hat, kann er nicht brechen. Israel bleibt Gottes auserwähltes Volk, trotz all seiner Untreue und Gottlosigkeit und Rebellion gegen Gott bis auf diesen Tag. Dann sagt Vers 32, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Auch hier ist einem Irrtum zu wehren, alle kann nur den Rest meinen, der zur Zeit der Wiederkunft Jesu dann lebt. Dass der Begriff alle nicht ausnahmslos gemeint sein kann, ergibt sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang. Denn Paulus hat ja zuvor ausdrücklich gesagt, dass nur einem Teil von Israel Blindheit widerfahren ist. Ein Teil kommt auch schon seit 2000 Jahren zum Glauben an den Herrn Jesus. Die Aussage, dass Gott alle eingeschlossen hat in den Unglauben, gilt also ausdrücklich nicht ausnahmslos, sondern meint den repräsentativen Teil. Und so kann auch die Aussage, damit er sich aller erbarme, nicht die ungläubigen Juden meinen. Das ergibt sich aus dem Neuen Testament eindeutig, wir hatten es gehört, am Beispiel vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und Johannes 8,44 sagt der irdische Jesus zu den Juden, die ihn ablehnen, sind scharfe Worte, die Israel-Feinde, Israel-Hasser sehr gerne aus dem Zusammenhang reißen und gebrauchen. Ihr habt den Vater, den Teufel zum Vater, sagt Jesus wirklich. Und im Sendschreiben an Smyrna, Offenbarung 2,9, nennt der auferstandene Herr sie eine Synagoge Satans. Das sind traurige geistliche Fakten. Das beobachten wir aber übrigens nicht nur im Volk Israel, das beobachten wir im christlichen Raum ganz genauso und ganz identisch. Da, wo Gott am Werk ist und wo Gott sich etwas beruft, kommt sofort der Teufel mit auf den Plan. Das Beispiel vom Unkraut unter dem Weizen, dem Taumellolch. Der Bauer geht hinaus und sät den Weizen und er geht nach Hause und freut sich, dass er die Saat ausgebracht hat. Und während er beruhigt und in Frieden schläft, kommt der Teufel und sät den Taumellolch, einen Giftweizen, darunter. Ein geistliches Grundprinzip, können wir sagen. Die Väter haben auch gesagt, wenn der Herr irgendwo eine Kirche baut, kommt der Teufel und baut seine Kapelle daneben. Das gleiche Prinzip. Hat mit unserem Text, ihr habt den Teufel zum Vater, ihr seid Synagoge Satans, das zu tun, was ich auch im Blick auf die christliche Gemeinde immer wieder sage, abgefallenes Volk Gottes ist die schlimmste Form von Welt. Abgefallenes Volk Gottes, wir brauchen nur heute die sogenannten Kirchen in Deutschland anzuschauen, die sogenannten Gliedkirchen der EKD, aber auch viele, viele Freikirchen. Was da die letzten Jahre sich offenbart hat, abgefallenes Volk Gottes ist die schlimmste Form von Welt und nimmt dann auch die gotteslästerlichsten Formen an. Bei vielen absoluten Gottlosigkeiten der letzten Jahre waren die evangelischen Kirchen die großen Vorreiter. Und das ist eben auch im Blick aufs Volk Israel mit der Fall. Wenn ich mich von Gott abwende, gerate ich wieder unter die Herrschaft Satans und des Bösen. Das ist aber überhaupt kein Grund, wie Paulus sagt, sich zu überheben über Israel, auch für uns nicht. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Juden, die Gott nicht vertraut haben, die nicht gehorcht haben, die nicht an Jesus glauben, auch nicht gerettet werden. Genauso wenig wie einer fünfmal getauft sein kann, jeden Sonntag in der Kirche sitzen kann und nicht gerettet wird, wenn er nicht an Jesus glaubt. Wenn Jesus wiederkommt, dann erbarmt er sich aller seines ganzen Volkes, gemeint, das dann und in der danach kommenden Zeit lebt und leben wird. Und damit kommen wir zum Schluss und zur Frage, was ist an all dem für uns als Gemeinde Jesu von Bedeutung? Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Ein Stichwort. Man mag sagen, es mag ja ganz nett sein, diese Dinge rund um Israel ein bisschen zu verstehen. Wo betrifft uns das? Welche Bedeutung hat das für mein Leben mit Jesus? Anders gefragt, was sehen wir, wenn wir auf Israel schauen? Spannende Frage. Es wäre jetzt gar nicht schlecht, an dieser Stelle abzubrechen, nach Hause zu gehen, alle eine Woche lang drüber nachzudenken zu lassen und am nächsten Sonntag zu fragen, was sehen wir? Was ist euch durch den Kopf gegangen? Was sehen wir, wenn wir auf Israel schauen? Die Antwort: Wir sehen Gottes Treue. Das hatte ich am Anfang der Predigt schon erwähnt. Da kommen wir am Schluss nochmal drauf. Wenn wir auf Israel schauen, dann sehen wir kein besonderes Volk. Wir sehen einen besonderen Gott, den einzigen wahren und seine unglaubliche Liebe und Treue zu uns, am Beispiel seines Volkes Israel. Da sehen wir, wie unglaublich barmherzig, gnädig, treu und liebevoll Gott einem jeden gegenüber ist, dem er sich zugewandt hat. Und das ist auch etwas vom Fatalen an der sogenannten Ersatztheologie, denn im Grunde ist sie ein Todesstoß gegenüber der Treue Gottes. Natürlich ein Stoß, der daneben geht, denn Gottes Treue bleibt trotz dieses Todesstoßes bestehen. Die ist davon überhaupt nicht beeindruckt. Aber die Ersatztheologie verdunkelt mit ihrer unbiblischen Lehre komplett die unfassbare Treue Gottes. Wenn wir auf Israel schauen, können wir diese unvorstellbare Liebe und Treue Gottes sehen. Seit 2000 Jahren behütet und bewacht er dieses sein Volk in allen Angriffen, in allen Anfeindungen, in allen Kriegen hindurch. Trotz seines fortgesetzten schweren Ungehorsams, der bis heute andauert, Israel ist ja noch nicht zum Glauben gekommen, nur einzelne davon, hat er sein Volk nicht verworfen. Wir müssen uns das vorstellen. Gott hat dieses Volk gewissermaßen, ich sage es jetzt mal im Gleichnis des Schienenverkehrs, von der Schiene genommen und aufs Abstellgleis gestellt. Aber am Ende der Zeit kommt die Rangierlok und bringt es wieder zurück in Position. Und wir, liebe Geschwister, unsere heutige Generation ist die Generation, die erlebt, wie der Kampf um Gottes Volk in die letzte entscheidende Phase eintritt. Das hat jetzt auch etwas mit dem Nahostkonflikt zu tun. Ich kann nicht weiter darauf eingehen. Aber wir sehen auch in den Entwicklungsstufen des Nahostkonflikts seit dem 19. Jahrhundert, insbesondere seit 1948, wie sich diese Dinge auf die letzte entscheidende Phase hin zuspitzen. Und die steht möglicherweise kurz, vielleicht nur wenige Jahre, im einstelligen Bereich, maximal würde ich sagen einige Jahre im zweistelligen Bereich bevor. Aber begonnen hat sie im Grunde genommen schon. Wie lange sie braucht, bis sie zu ihrer Eskalationsstufe reift, kann ich nicht sagen. Und in all diesem sehen wir, wie Gott seinem Volk bis zum Schluss die Treue hält. Warum? Vers 29, einer der ganz besonders kostbaren Bibelverse, mir vor 30 Jahren ungefähr ganz besonders wichtig geworden, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist eine grundsätzliche Aussage über Gott. Die gilt auch uns. Denn Gottes Wort sagt an dieser Stelle ja nicht, Gottes Gaben und Berufung im Blick auf Israel können ihn nicht gereuen. Nein, es gilt ganz allgemein, ganz grundsätzlich, es ist ein Teil seines Wesens. Im Griechischen steht ein Eigenschaftswort, kein Verb, ein Eigenschaftswort. Und die Elberfelder, die ich ansonsten vielfach nicht so gut finde, an der Stelle gut, bringt das zum Ausdruck, indem sie übersetzt, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Unbereubar. Es liegt im Wesen und in der Natur der Gnadengaben und der Berufung Gottes, dass sie unbereubar sind. Wir alle dürfen das in Anspruch nehmen. Wir alle werden das erleben, immer und immer wieder. Gott ist treu. Seine Gnadengaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Da mögen noch so viele kommen und sagen, das gilt für dich nicht. Muss uns nicht interessieren. Gottes Wort sagt was anderes. Der Israelsonntag ist deshalb ein Fest der Treue Gottes. Und von dieser Treue lebt auch unsere Gemeinde hier in der Eichenau bis auf diesen Tag. Und liebe Geschwister, ganz egal, welche Herausforderungen noch kommen mögen, und wir erleben ja immer wieder, dass sie nicht abnehmen, auch noch nicht notwendigerweise weniger werden, sondern vielleicht eher mehr. Solange unsere Gemeinde an Christus und seinem Wort bleibt, wird sie seine Treue, sein Durchtragen und seine atemberaubende Hilfe erfahren. Und wir alle, auch jeder von uns zu Hause, darf das für sich wissen und in Anspruch nehmen. Egal wie meine derzeitige Lage vielleicht aussieht, es gilt auch mir, es gilt auch dir. Mancher steckt vielleicht gerade in diesen Tagen in ganz besonders großen Schwierigkeiten, ganz besonders ausweglosen Situationen. Der Herr trägt durch. Ich habe es in meiner biografischen, autobiografischen Orientierung auch etwas ausgeführt. Der Herr führt in Sackgassen, aber er führt auch wieder heraus. Israel-Durchzug durchs Rote Meer, totale Sackgasse, aber der Herr bahnt Weg. Das dürfen wir wissen. Und ihr Lieben, wir alle werden dieses Wissen mehr und mehr benötigen. Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands wird wohl Jahr um Jahr mehr Arbeitsplätze vernichten. Das heißt im Umkehrschluss, die Not der Arbeitslosigkeit mit allen damit verbundenen Konsequenzen wird immer mehr Menschen, immer mehr Familien existenziell zu schaffen machen. Eine Vielzahl katastrophaler politischer Fehlentscheidungen hat unser Sozialsystem an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Möglicherweise wäre vieles schon viel mehr zusammengebrochen, wenn man es nicht mit einer Dreiviertelbillion an Sondervermögen versuchen würde, fortlaufend zu retten. Dazu gehört auch unser Gesundheitssystem. An den Rand des Zusammenbruchs geführt und immer mehr erleben es ganz praktisch, wenn sie krank werden, wie nah dieses System am Rand des Zusammenbruchs ist. Und wir werden auch in gesundheitlichen Dingen, ihr Lieben, immer mehr, meine persönliche Einschätzung für die Zukunft, auf die unmittelbare Hilfe des Herrn angewiesen sein, weil bestimmte medizinische Leistungen, Medikamente etc. nicht mehr oder nicht mehr ohne weiteres verfügbar sind. Und das heißt, immer mehr Menschen werden in den kommenden Jahren damit zu kämpfen haben, dass die Sozialleistungen, selbst rechtlich erworbene Rentenansprüche immer knapper werden, bei weiter horrend wohl steigenden Preisen. Und gleichzeitig auch die medizinische Versorgung immer schwieriger werden wird. Wichtige, vielleicht überlebensnotwendige Medikamente teilweise kaum noch oder gar nicht mehr verfügbar sein werden. In Ansätzen, ich bekomme es von Geschwistern immer wieder schon mit, erleben wir das schon. Ich bin Gott sei Dank darauf nicht angewiesen. Kann Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung reden an diesem Punkt, an anderen schon. Das wisst ihr, an diesem Punkt Gott sei Dank nicht. Aber von Menschen, die auf wichtige Medikamente angewiesen sind, die sagen mir, ich kriege das fast nicht mehr, das läuft aus, das wurde umgestellt, vielleicht in eine Version, die ich gar nicht mehr ohne weiteres vertrage und so weiter und so fort. Und dann müssen wir noch in ganzem Ernst sagen, wenn komplett irrsinnig gewordene Politiker es schaffen sollten, Deutschland noch weiter in den Krieg hineinzutreiben. Und wir dann wirklich eines Tages nicht nur indirekt mittels massiver Unterstützung, sondern direkt Kriegsteilnehmer sein werden. Dann werden wir wahrscheinlich Nöte erleben, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg und den Nachkriegsjahren in dieser Dramatik nicht mehr gekannt haben. Gott sei Dank nicht mehr gekannt haben. Und die Generation vor uns hat ja gesagt, in der Erkenntnis dieser Situation, im Erleben dieser Situation, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Kadavergehorsam. nie wieder Krieg. Mögen sich die heute in Deutschland lebenden Menschen daran erinnern und daran orientieren. Nie wieder Krieg. Wenn ihr Krieg wollt, dann ohne mich, dann ohne uns. Geht selbst an die Front. Liebe Geschwister, es geht um die Treue Gottes. Es ist wichtig, dass wir sehen, was möglicherweise, was wahrscheinlich kommt. Und es ist wichtig, dass wir an der Hand Gottes in diese Zeit und durch diese Zeit durchgehen. Genauso sicher und getrost, wie er uns die letzten Jahre und Jahrzehnte geführt hat, wird er es auch in Zukunft tun. Gott ist treu. Seine Gnadengaben und seine Berufung sind unbereubar. Er steht fest an unserer Seite, er trägt durch und er wird in allem überreich segnen. Denen, die ihn lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er ist treu. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, das ist großartig, dass du uns deine Treue in dieser Form beschreibst, in deinem Wort bezeugst und dass du uns ein fortlaufendes Beispiel deiner Treue gibst, eben am Beispiel deines auserwählten Volkes Israel. Wir denken an den berühmten Reitergeneral von Sitten, der Friedrich dem Großen auf die Frage, er soll ihm einen kurzen Gottesbeweis nennen, nur gesagt hat, Majestät, die Juden. Dass dieses Volk durch alle Angriffe, durch alle Verfolgungen hindurch überhaupt noch existiert, war für ihn Gottes Beweis mehr als genug, Beweis für die Liebe und Treue Gottes. Und er hat noch nicht erlebt, wie dieses Volk wieder zurück darf in das verheißene Land. Wir haben auch das erlebt. Und so wollen wir es vor Augen haben, wenn wir auf Israel schauen, wenn wir an Israel denken, dann denken wir und sehen wir die Treue Gottes. Ganz anschaulich, ganz plastisch, über Jahrtausende hindurch bezeugt. Und wir dürfen wissen, dass du, lebendiger Gott und Vater, in dieser Treue auch zu uns stehst. Deine Gnadengaben, deine Berufung sind unbereubar. Und das dürfen wir auch für unsere Gemeinde wissen, Herr. Mögen die Kräfte der Finsternis gegen sie toben, mögen sie versuchen, sie von innen oder außen zu zerstören. Solange wir bei dir bleiben, Herr, wirst du deine Hand über sie halten. Lass uns treu sein. Und du hast uns gesagt, selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir mal schwache Momente haben, und wer hat die nicht, so bleibst du doch treu. Und so lass uns das auch überaus eindrücklich erfahren in den weiteren Jahren unseres Gemeindelebens, Herr, wie du wirklich segnend bewahren, deine Hände über die Gemeinde hältst, alles Falsche, Unwahrhaftige, Böse fernhältst oder wo sich's eingeschlichen haben sollte, entfernst und die Gemeinde in geschwisterlicher Liebe und Verbundenheit wachsen und gedeihen lässt. Auch all die Menschen hinzutust für die Zukunft, die nötig sind, um die laufenden Aufgaben auch vor Ort zu bewältigen. Wir danken dir für all deine Liebe und Fürsorge bis auf diesen Tag. Und dass das ganz genauso für jeden Einzelnen von uns hier im Gottesdienst zu Hause, wo wir überall sind und es hören, gilt, du bist da, ob es die Not der Krankheit ist, ob es familiäre Beziehungsnöte sind, ob es berufliche, existenzielle, äußere Nöte sind, ob es Not der Verfolgung ist bei Geschwistern in verschiedenen Ländern. Und die kommt ja auch zu uns immer mehr durch entsprechende politische Fehlentscheidungen, wo Christus feindliche Kräfte gepflegt und gefördert werden, Herr. Und wir sehen, dass es für deine Gemeinde und für die, die treu zu dir und deinem Wort stehen, auch in diesem Land schwieriger und gefährlicher wird. Und lass uns das vor Augen haben, auch da bist du der treue Gott gegenwärtig. Und wir bitten dich weiter für die verfolgten Geschwister, gerade auch in Afrika und in anderen Ländern. Wir bitten dich für diejenigen, die auch in unserem Land Opfer von Gewalt werden. Und wir bitten dich für alle Kranken, Niedergeschlagenen, Betrübten, dass du auch da, wo Krankheit ist, wo es deinem Willen nach möglich ist, heilend, helfend, eingreifst, wundervoll bringst, es ist dir eine Kleinigkeit und im anderen Falle auch Kraft zum Tragen, zum Durchhalten. Und dass du auch Krankheit und Not dazu gebrauchst, dass Menschen dich suchen, dich erkennen, das ewige Leben finden in dir, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der verloben und preisen wird dich. Amen.
Damit erheben wir uns und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.